Ja, guten Morgen. Nach jetzt ja etwas längerer Distanz als üblich nochmal eine Rückerinnerung an die vergangene Sitzung. Wir haben uns in der ersten Vorlesung zum Thema Theorien des Todes und der Endlichkeit zunächst einmal mit der erschlagenden Breite des Themas konfrontiert. Und ich habe versucht, diese Breite ein wenig strukturieren und einzugrenzen und Ihnen dabei auch so etwas wie das Programm dieser Vorlesung vorzustellen. Ich hatte angekündigt, Schwerpunkte zu setzen, und ein erster solcher Schwerpunkt soll auf jeden Fall in der griechischen Antike liegen. In vielem stellt die griechischsprachige Überlieferung für uns überhaupt den Beginn der uns zugänglichen philosophischen Textwelt dar. Denn aus noch älteren Zeiten haben wir schlicht und einfach kaum Dokumente. Etwa aus ägyptischer Zeit sind nur Zeilen überliefert, bei denen der Anlass bestand, sie auf Steine aufzutragen oder in Stein zu hauen. Also das sind sakrale Texte, in der Regel Grabinschriften. Alltagstexte oder so etwas wie informelle, private Niederschriften, Texte, in denen sich jemand gewissermaßen für sich selbst Gedanken macht, sind so gut wie gar nicht vorhanden unter diesen Überlieferungsbedingungen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass es solche Texte nicht gab. Es ist nur so, dass sie uns unbekannt sind. Die griechische Überlieferung ist aber nicht nur deshalb wichtig, weil da aus der europäischen Vergangenheit überhaupt erstmals Schriftliches in größerem Umfang erhalten ist, sondern weil sich in dieser griechischen Textwelt, Textüberlieferung etwa ab dem 6. Jahrhundert vor Christus die Spuren dessen nachzeichnen lassen, was man in der Philosophiegeschichtsschreibung gern als den Beginn des rationalen Denkens überhaupt betrachtet. Einen Übergang vom Mythos als einer Welt der Erzählungen zum Logos als einer Welt des sachbezogenen und argumentativ geordneten Denkens und damit auch ein Übergang zur Wissenschaft, so etwas wie ein Anfang der Wissenschaft, zunächst mit den Disziplinen der Mathematik und der Redekunst, Redekunst, Rhetorik oder Philosophie. Die Musik spielte auch eine große Rolle, war mit der Mathematik eng verbunden. Die geisteswissenschaftliche Geschichtsschreibung, etwa bei Hegel, einige werden sich erinnern, idealisiert diesen Anfang des Denkens in der griechischen Antike als einen Neueinsatz und charakterisiert von da ausgehend dann die ganze Philosophiegeschichte bis heute als so etwas wie ein sukzessives Erwachen der Wissenschaft. Erwachen, zu sich selbst kommen, sich immer weiterentwickeln. Die antike griechische Philosophie wäre aus dieser idealisierenden Sicht so etwas wie ein Urbeginn, eine Urstiftung, hat Husserl das mal genannt, eine Speerspitze zugleich des Projekts Wissenschaft. Die griechische Philosophie ginge aus dieser Sicht eben definitiv erstmals auf reflexive Distanz zu religiösen Weltbildern und stiftet damit einen ganz neuen Stil des Erkennens, das, was wir dann Wissenschaft zu nennen gewohnt sein werden. Die rationale Analyse, das rationale Verstehen. Sie merken schon, dass ich diese idealisierende oder idealistische Sichtweise mit einiger Skepsis wiedergebe hier. Der radikale Neuanfang, das Erwachen des wissenschaftlichen Geistes bei den Griechen, ist in vielem selbst womöglich ein Mythos, also eine große Erzählung, an die wir uns gewöhnt haben. Und es ist anzunehmen, zumindest sprechen historische Dokumente durchaus dafür, dass die Sache damals, also in diesen frühen Jahrhunderten, hätten wir nur mehr überliefertes Material, durchaus komplizierter war und sicherlich auch allmählicher vonstatten ging. Also nicht einfach so ein Ruck war, ja, so ein Aufwachen des europäischen Geistes, sondern sich eben durchaus auch differenziert und allmählich entwickelt hat. Es ist nun aber so, dass die Materiallage halt ist, wie sie ist. Und im Rückblick auf die Texte, die auf uns gekommen sind, muss man schon zugeben, man staunt angesichts der inneren Freiheit, der Vielfalt und auch der, ich sage mal, heidnischen Ruhe, mit der altgriechische Texte operieren, gedanklich die Dinge sozusagen frei und vielfältig angehen und auseinandernehmen. Und das betrifft auch die frühen griechischen Quellen, die Aussagen enthalten zum Thema Tod. Schon die sogenannten Vorsokratiker, Autoren, die im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert schrieben und von denen uns nur kurze Fragmente sowie indirekte Beschreibungen ihrer Theorien überliefert sind, sprechen in einer Weise über den Tod, in der er als Gegenstand kühlen, um nicht zu sagen logischen, logisch orientierten Nachdenkens erscheint. Heraklit, einer dieser frühen Autoren, betont insbesondere den unmittelbaren Zusammenhang von Tod und Entstehung. Entstehen in einem durchaus abstrakten Sinne, also das Werden, das Auftauchen von etwas, auch das Geborensein und das Leben, das heißt nach Heraklit zugleich immer auch das Todeslos haben. Das Wort für das Todeslos, das Schicksal als Geborener, Gewordener und damit Sterblicher auf der Welt zu sein, das Heraklit verwendet an den einschlägigen Stellen, lautet Moros. Heraklit ist aber auch der Erste, der in philosophischer Absicht das Wort Thanatos, also Tod, und dann das konkrete Todesereignis, nicht das Sterblichkeitsschicksal ganz allgemein, verwendet. In einem Fragment betont Heraklit insbesondere das Spiegel- oder auch Ergänzungsverhältnis von Tod und Leben. Er vergleicht dieses Ergänzungsverhältnis mit dem Verhältnis von Wachsein und Schlafen. Zitat: Tod ist alles, was wir erwacht schauen, was aber im Schlummer, Schlaf, Dämmerung, im Tode ist Leben. Ist jetzt ein bisschen verkürzter Satz, also etwas erweiternd paraphrasiert: Tod ist alles, was wir erwacht schauen, was wir aber im Schlaf schauen, ist Leben. Der Tod kann also vom Leben aus gleichsam wie von außen betrachtet werden, nur wie von außen betrachtet werden. Dann aber interessant der Umkehrgedanke: vom Tod her blickend auf das andere des Todes sehen wir wiederum das Leben. Die beiden Zustände haben damit etwas von zwei einander ergänzenden, komplementären oder symmetrisch einander gegenüberstehenden Welten. Sie stehen einander nicht gegenüber wie die einzige Welt und ihr Jenseits, sondern gewissermaßen wie zwei gleichrangige Reiche. Noch so eine Formulierung: Unsterbliche, Doppelpunkt, Sterbliche. Sterbliche, Doppelpunkt, Unsterbliche. Denn das Leben dieser ist der Tod. Nein, denn das Leben dieser ist der Tod jener. Und das Leben jener der Tod dieser. Also, Unsterbliche, das sind die Götter, ja? Die Sterblichen, das sind die Menschen. Das Leben der einen ist der Tod der anderen, das Leben der anderen ist der Tod der einen. Lebendes und Totes, Wachendes und Schlafendes, Altes und Junges schlagen gewissermaßen ineinander um, stehen einander gegenüber. Das klingt nicht zwingend nach einem Kreislauf, aber eben doch nach einer symmetrischen Ergänzungsbeziehung. Also diese Perspektive, dass wir vom Leben aus den Tod betrachten können, vom Tod aus nicht, weil da stecken wir sozusagen drin, da können wir nur das Leben betrachten. Man könnte das vielleicht etwas schematisch so darstellen. Das behindert tatsächlich Dinge, also wenn ich im Tod bin, das ist fast eine räumliche Kategorie, wenn ich im Tod bin, dann sehe ich sozusagen dort drüben das Leben. Wenn ich im Leben bin, ist dort drüben der Tod, dort wo ich nicht bin. Also eine beinahe topologische Kategorie. Insofern ist das mit den Reichen vielleicht gar kein schlechtes Stichwort. der Menschen wartet, wenn sie gestorben sind, was sie nicht hoffen noch wähnen. Der Menschen wartet, wenn sie gestorben sind, was sie nicht hoffen noch wähnen. Damit bekräftet Heraklit einerseits, dass es da auf der anderen Seite des Lebens, wenn wir gestorben sind, noch etwas, eben dieses andere Reich des Todes gibt. Es wartet da etwas auf uns oder auf die Menschen, wenn sie gestorben. Andererseits betont Heraklit die Undenkbarkeit des Todes. Etwas, was sie nicht hoffen noch wähnen. Auch das ist ein sehr abstrakter Gedanke. Also dass es durch Hoffnung, durch Gedankliches, durch Vermutungen nicht erreichbar ist, was da auf dieser anderen Seite ist. Der Gedanke ist insbesondere insofern abstrakt, wenn wir uns klar machen, dass es ja parallel eine Menge griechischer Göttermythen gab, die durchaus bildhaft erzählt haben, wie das Schattenreich des Gottes Hades aussieht. Der Philosoph betont demgegenüber diesen Undenkbarkeitsaspekt dieser anderen Seite. Schließlich finden wir bei Heraklit den Tod als Prinzip des Übergangs und der Verwandlung, als den Vater allen Werdens. Nochmal eine Stelle. Für Seelen ist es der Tod, Wasser zu werden, für Wasser aber der Tod, Erde zu werden. Auch ein sehr nüchterner und geradezu materialistischer Unterton, der da mitschwingt. An einer anderen Stelle heißt es, des Bogens Namen also ist Leben, sein Werk aber der Tod. Zu diesen Übergangsfragmenten oder diesen Momenten des Übergangs, die Heraklit betont, kommt jene berühmte Formulierung, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, zu Beginn eines anderen Fragments: Der Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Also dieser Zerstörungsaspekt, der zum Übergang dazugehört, wird hier explizit als Krieg angesprochen, aber auch den wird man zu diesem Todesmotiv, also sofern der Tod Übergang ist, dazudenken müssen. Also er zerstört etwas, gleichzeitig bringt er aber auch Neues, eben diese Entstehung hervor. Und die Entstehung wiederum bedeutet das Todesloshaben. Empedokles, ein anderer vorsokratischer Denker, bietet nicht eine solche Übergangstheorie des Todes an, so ein auf Zerstörung und Neuentstehung setzendes Motiv, sondern eine Theorie von Vermischung und Entmischung. Empedokles zufolge gibt es nichts Neues auf der Welt, keine Geburt und auch nicht wirklich einen Tod, sondern nur Mischung und Austausch von gemischten Stoffen. Die Grundstoffe bleiben also immer enthalten. Sie formieren sich lediglich neu und formieren sich dabei auch um. Es gibt also Gestaltwechsel, kann man sagen, aber stofflich im Kern handelt es sich stets um dieselben Grundstoffe. Diese Umgestaltung bedeutet, dass je bestimmte Gruppierungen von Stoffen unwiderruflich enden können. Aber dieses Pathos der Zerstörung und des Neuanfangs ist bei Empedokles so nicht mit herauszuhören. Bei Pythagoras, ebenfalls ein vorsokratischer Autor, findet sich noch ein drittes Motiv, das in der griechischen Literatur auch der Folgezeit eine große Rolle spielt. Und wir werden das dann auch gleich noch in anderem Ambiente wieder beobachten können. Es ist der Gedanke vom Tod als Befreiung der Seele vom Körper. Und korrespondierend von der Situation der sterblichen leiblichen Existenz als einer Strafe, die die Seele mit dem Tod gleichsam endgültig abgebüßt hat und dann endlich hinter sich lassen kann. Dieses Motiv Befreiung, Loslösung vom Körper als Ende einer Strafe, und das heißt die Phase der Verkörperung als so etwas wie eine Straffrist, Dieses Motiv ist eher ein ethisches Motiv als eine Todestheorie. Aber es liegt nahe, dass die Idee von der Befreiung der Seele im Tod auch mit der Vorstellung einer körperlosen Fortexistenz dieser Seele verbunden war. Und in diesem Sinne dann auch mit einer Theorie oder einer These, die auch auf ein Reich hindeutet, das nach oder außerhalb der sterblichen Existenz liegt und beginnt. Dort, wo die Seele dann ist, wenn diese Befreiung hinter ihr liegt. Man könnte über alle diese frühen antiken Motive, ich wiederhole noch mal kurz, erstens das symmetrische Gegenüber von Lebendigkeit und Todesreich mit dem Tod als zerstörerischen Übergang, zweitens die Auflösung einer temporären stofflichen Zusammenfügung, also ein strikt materialistisches Motiv, und drittens die Ablösung der Seele vom Körper, an den sie zur Strafe gebunden war. Man könnte über alle diese drei frühen antiken Motive jetzt sehr lange sprechen und die noch irgendwie weiter verfolgen, auch im vorsokratischen Kontext. Ich tue das nicht, sondern möchte Ihr Augenmerk an diesem Punkt vor allem eben auf die Vielfalt der theoretischen Akzente lenken, welche der Tod mit diesen Ansätzen erhält. Und bemerkenswert eben, was ich eben auch schon herausgestrichen habe, jeweils handelt es sich um äußerst abstrakte Motive, abstrakte Aspekte des Todes. Bei all den genannten frühen Philosophen ist der Tod kein Gott. Er wird nicht personalisiert, wie das an anderer Stelle, etwa in Homers großer mythischer Erzählung Ilias, ganz klar der Fall ist. Da erscheint Thanatos, also der Tod, als Bruder des Hypnos, des Schlafes, und wird tatsächlich als göttliches Individuum präsentiert, das quasi die Bühne betritt. Das ist in diesen philosophischen Quellen sozusagen mit einem Schlag verschwunden, diese personalisierte Dimension. Also mit einem Schlag, aus unserer Sicht. Es steckt also, kann man sagen, in den frühen Fragmenten durchaus schon Theorie. Auch wenn diese Fragmente, Sie haben es an den Zitaten gehört, sehr, sehr kurz sind und auch etwas in sich rätselhaft, also auch die Interpretationen, die ich jetzt vorgetragen habe, forcieren ein Stück weit die Bedeutung, die man eigentlich vermuten kann, nur in diesen knappen Sätzen. Und diese einzelnen Sätze sind auch jeweils alle natürlich in der Forschung ausgiebig diskutiert und es gibt dann unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auch bei den Interpretationen. Die Quellen, diese vorsokratischen, sind im Ganzen eben äußerst karg. Ich denke daher, es hat seine Richtigkeit, lieber die viel ausführlicher entfaltete Todestheorie des Platon zu betrachten, der von 427 bis 347 vor Christus lebte und schrieb. Diese Todestheorie, die platonische, lässt nicht nur einige der jetzt genannten noch älteren Motive in verarbeiteter Form neu aufscheinen, sondern die platonische Todestheorie hat es überhaupt in sich. Und sie war sehr, sehr wirkungsvoll. Insofern betrachten wir das in der heutigen Sitzung und auch in der nächsten Sitzung jetzt sehr viel genauer als dieser kursorische kleine Überblick über so vorsokratische Motive zu Anfang. Es wird, wenn wir an Platon herangehen, gleich kompliziert. Erstens kann man nicht ganz unkommentiert von der platonischen Todestheorie sprechen. Denn wir alle wissen, die schon mit den Schriften Platons zu tun hatten, in seinen Dialogtexten, fast alles bei Platon ist als in Dialogform geschrieben, lässt Platon den Sokrates sprechen. Er legt also philosophische Argumente einem anderen Philosophen in den Mund. Er präsentiert im Text tatsächlich zunächst einmal nur die Aussagen des Sokrates. Deswegen nun von einer Philosophie des Sokrates zu sprechen, ist allerdings auch riskant, denn es handelt sich ja stets um einen lediglich erzählten Sokrates, den Platon uns nur vorführt. Wir können allenfalls vermuten, dass dieser Sokrates vielleicht wirklich existiert haben könnte. Das ist eine Frage, über die in der Forschung bis heute keine Einigkeit herrscht, ob Sokrates tatsächlich gelebt hat. Es sind uns definitiv Sokrates philosophische Aussagen nur durch das kunstvoll ausgearbeitete Werk Platons überliefert. Es gibt noch zwei andere Autoren, bei denen ein Sokrates Erwähnung findet, sage ich vorsichtig, aber die konzentrieren sich weniger auf die Theorie. Also ist im Prinzip der philosophisch relevante Sokrates eigentlich nur durch Platon für uns überliefert, verbindlich überliefert. Und Platon wiederum zeigt sich mit seiner literarischen Figur im Großen und Ganzen inhaltlich durchaus einig, aber es gibt auch Stellen, wo man drüber nachdenken kann, ob es so etwas wie eine platonische Position gibt, die hier so durch den Text durchscheint, möglicherweise auch noch jenseits dessen, was der Sokrates da sagt oder was Platon den Sokrates berichten lässt. Also komplizierte Quellenlage. Man sollte Autor, Platon und im Text agierende Figur, Sokrates, nicht künstlich auseinanderdividieren. Man muss auf der anderen Seite aber mitdenken, dass es sein kann, dass Platon uns die Position des Sokrates zwar vorführt, aber durchaus seinerseits Hintergedanken hat, die er quasi verpackt und wo der Sokrates nur auf der Bühne agiert und unter Umständen Platons Botschaft nochmal ein eigenes Thema ist. Diese Verquickung der Ebenen gilt generell, wenn Sie Platon lesen, aber es gilt auch für die Stellungnahmen in Sachen Tod. Dann gibt es noch eine weitere Komplikation. Man kann nämlich nur schwer von einer Todestheorie Platons sprechen. Denn, das ist jetzt ein Stück weit eine These, aber ich denke, das werden Sie vielleicht auch plausibel finden. Eigentlich bietet das platonische Werk mehrere Theorien oder sagen wir vorsichtig, mehrere sehr verschiedene Anläufe in der Todesfrage. Es gibt auch mehrere Texte, die sich mit dem Thema befassen. Im Dialog Phaidon setzt sich Sokrates mit der Todesfrage, könnte man sagen, ganz allgemein auseinander, bietet so etwas wie eine Theorie zum Thema an. Und dann gibt es da noch die Apologie des Sokrates, ein Text, in dem Platon uns die Verteidigungsrede des Angeklagten und vor die Gerichtsversammlung geladenen und nachher tatsächlich selbst zum Tode verurteilten Sokrates mitteilt. Dann gibt es da noch einen dritten Text, den Dialog Kriton, der sich vor allem mit der Frage beschäftigt, ob Sokrates nach dem Urteilsspruch, also er ist zum Tode verurteilt worden, noch versuchen soll, sein Leben zu retten. Auch in diesem Dialog wird das Todesproblem thematisiert. In der Apologie wird über die Möglichkeit eines Todesurteils gegen Sokrates verhandelt. Die Dialoge Kriton und Phaidon spielen quasi kurz danach, nämlich im Gefängnis und dann in den letzten Lebensstunden des Verurteilten, während die Vollstreckung der Todesstrafe unmittelbar bevorsteht. Und in diesen beiden Dialogen Kriton und dann Phaidon geht es jeweils inhaltlich dann auch wieder um den Tod. Man kann sagen, in allen drei Texten ist also das philosophische Nachdenken über das Thema Tod in eine Rahmenhandlung eingebaut, in der zugleich tatsächlich der Tod des Protagonisten, nämlich der Tod des Sokrates, immer näher rückt. Insofern ist die Frage, ist das eine Todestheorie oder wird da auf unterschiedlichen Ebenen was über den Tod ausgesagt? Man kann sich jetzt auch fragen, ist diese Verschachtelung, also da wird über den Tod geredet in der Situation, wo der Tod ansteht, ist diese Verschachtelung, die wir da in Platons Texten vorfinden, ist das ein literarischer Kunstgriff? Oder war es tatsächlich so, dass am Tag vor der Vollstreckung des Todesurteils gegen Sokrates tatsächlich er mit seinen Schülern intensiv über den Tod diskutiert hat? Beides ist denkbar. Platon führt jedenfalls vor, wie sein Philosoph das Thema Tod eindeutig nicht als Thema unter Themen behandelt, sondern als existenzielle Sache, an die er, der Sokrates, in seinem Erleben unmittelbar gebunden ist. Sokrates, so wie Platon ihn uns präsentiert, ist nicht nur ein Theoretiker des Todes, sondern auch jemand, der in der Frage, um die es geht, ein Bekenntnis ablegt und am Ende dieses sogar mit seinem eigenen Leben verbürgt. Also er verbirgt quasi mit seinem eigenen Leben, was er philosophisch über Tod und Sterben sagt. So wie Platon die Sache arrangiert, tragen Sokrates' Aussagen über den Tod gewissermaßen selbst das Mal der Todesnähe. Sie sind durch die existenzielle Situation, in welcher der Philosoph sie tätigt, in eine besondere Form von Wahrhaftigkeit getaucht. Wir kommen darauf auch in der nächsten Woche noch einmal zurück, weil ich das sehr interessant finde, die Verknüpfung, also sozusagen die Rolle, die der Tod im Nacken des Todestheoretikers spielt, während er seine Theorie entfaltet. Lassen Sie mich die Sache aber schrittweise aufrollen und mein Vorschlag ist, in einer von der Handlung her gesehen umgekehrten Reihenfolge. Beginnen wir heute mit dem Dialog Phaidon, der im Gefängnis in den Stunden unmittelbar vor der Hinrichtung des Sokrates spielt und mit der detaillierten Schilderung des Sterbens des Sokrates endet. Der Dialog Phaidon heißt so wie sein Erzähler. Phaidon war einer der Zeugen der letzten Stunden, die Sokrates im Gefängnis im Kreise seiner Freunde verbracht hat. Die Rahmenhandlung lautet, später will irgendwann Phaidons bekannter Echekrates wissen, was sich denn da zugetragen hat damals. Und so schildert Phaidon rückblickend in allen Einzelheiten, was in den letzten Stunden des Sokrates geschah und vor allem, was gesprochen wurde. Apollodoros, Kriton, Kritobulos, Hermogenes, Epigenes, Echines, Antisthenes, Ktesippos, Memexenos und weitere der Freunde und Schüler des Sokrates waren also in der Gefängniszelle versammelt. Damit beginnt Phaidon seinen Bericht. Platon, lässt er übrigens einfließen, sei, wenn er sich recht erinnere, krank gewesen. Das ist ziemlich lustig auch, dass Platon selbst also quasi seinen Sprecher erzählen lässt. Also der Platon hat das irgendwie verpasst, offenbar. Weiter wird berichtet, Sokrates in der Zelle befindet sich, da ist natürlich Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Er habe sich aber ausgesprochen entspannt verhalten. Und das ist sozusagen sofort Thema im Kreis der Freunde. Der große Philosoph, der bald sterben muss, ist die Ruhe selbst. Obwohl bereits klar ist, dass die Hinrichtung durch Verabreichung eines Giftbechers spätestens am Abend bevorsteht, verwickelt Sokrates die anwesenden Freunde in aller Gelassenheit in ein philosophisches Streitgespräch. Das Thema ist der Tod, und zwar genau dieser Punkt, der auch von den anderen an ihm bemerkt wird, diese Ruhe, also die Frage ist, soll man den Tod fürchten? Und die Frage ist auch, warum Sokrates ihn nicht fürchtet. Die Einstiegsfrage wird von einem wohl jüngeren Mann namens Kebes aufgeworfen. Von Sokrates habe man gehört, er vertrete die These, ein Philosoph würde gern sterben. Und nun sehe es ja auch tatsächlich so aus, er gehe ja so ruhig auf den Tod zu. Warum ist das so? Und weshalb, hängt Kebes gleich noch eine Frage an, missbilligt Sokrates eigentlich den Suizid? Auch das weiß man, Sokrates ist gegen den Suizid. Sagt Kebes, wenn man schon sterben will, wieso ist es dann nicht recht, sich selbst umzubringen, sich Gewalt anzutun? Ich überspringe hier diese Suizidfrage, auf die komme ich später nochmal zurück. Sokrates bestätigt zunächst die These, der Philosoph habe keine Probleme mit dem Tod. Zitat: Ein Mann, welcher wahrhaft philosophisch sein Leben vollbracht, müsse getrost sein, wenn er im Begriff ist zu sterben und der frohen Hoffnung, dass er dort Gutes in vollem Maße erlangen werde, wenn er gestorben ist. Dort, also anderswo. Als Kebes und Simmias den Sokrates in Widersprüche verwickeln wollen, erklärt er sich bereit, genauer zu erklären, worin die besondere Nähe des Philosophen zum Tod und also auch zum Sterben liegt. Sokrates bietet zunächst eine Definition des Todes an, eine Definition, der seine Gesprächspartner dann auch sofort zustimmen und die später im späteren Fortgang des Dialogs nicht mehr in Frage gestellt wird. Die Definition ist ganz einfach. Der Tod ist die Trennung von Seele und Leib. Um eine solche Trennung nun, fährt Sokrates fort, bemühe sich der Philosoph aber im Unterschied zu anderen Menschen ja immer schon in seinem Leben. Der Körper sei, man denke an die Täuschbarkeit der Sinnesorgane, im Zweifel für den Philosophen ein Hindernis auf dem Weg zur reinen Erkenntnis. Das Denken wolle die reine, unverfälschte und unvermittelte Erkenntnis. Mit unsicherem oder indirektem muss es sich vielleicht für den Moment begnügen, es ist jedoch in dieser Lage niemals zufrieden. Dieses Reinheitsstreben, diese, man könnte sagen, Unruhe des Erkennenwollens, führt nach Sokrates zu einer zugespitzten Alternative. Zitat: Wenn es nicht möglich ist, mit dem Leibe irgendetwas rein zu erkennen, Täuschbarkeit der Sinnesorgane etc., so können wir nur eines von beidem, entweder niemals zum Verständnis gelangen oder nach dem Tode. Denn alsdann wird die Seele für sich allein sein, abgesondert vom Leibe, vorher aber nicht. Und solange wir leben, werden wir, wie sich zeigt, nur dann dem Erkennen am nächsten sein, wenn wir so weit wie möglich nichts mit dem Leibe zu schaffen noch gemein haben. Und so rein der Torheit des Leibes entledigt, gemeint ist dann nach dem Tod, werden wir wahrscheinlich mit eben solchen zusammen sein und durch uns selbst alles Ungetrübte erkennen, und dies ist ebenso das Wahre. Dem Nichtreinen aber mag Reines zu berühren wohl nicht vergönnt sein. Dergleichen, meine ich, O Simmias, das ist der Gesprächspartner, werden notwendig alle wahrhaft Wissbegierigen denken und untereinander reden. Dünkt dich das nicht auch so? Rein für sich und damit in ungetrübtem Zustand des Erkennens ist die Seele also entweder niemals oder aber nach dem Tod, wenn sie nämlich diesen störenden Körper los ist. Wahrscheinlich sitzen also alle, die nach Reinheit des Erkennens wirklich streben, nach dem Tod beisammen und genießen diesen nun gegebenen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit. So stellen es jedenfalls wir Wissbegierigen uns vor, wie Sokrates sagt. Es ergibt sich also eine Art dreifaches Fazit. Erstens, also in der Frage, warum die Philosophen gerne sterben. Erstens, zum einen ähneln sich schlicht die Zielrichtungen. Denken ist Reinigung der Seele von störenden Nebeneinflüssen, ist Ablösung vom Körper, seinen Wahrnehmungsunschärfen, seiner Irritierbarkeit, auch seiner störenden Begierden. Tod ist Absonderung und endgültige Erlösung der Seele vom Leib. Und so gesehen sind die philosophischen Anstrengungen und das Sterben sich durchaus ähnlich, also gewissermaßen in der Zielrichtung, dieser Richtung der Ablösung. Zum Zweiten wählt der Philosoph im Denken ja freiwillig den Weg einer Abkehr vom Körper. Von daher ist es erklärlich, dass er, nein, ich betone das anders, sorry. Zum Zweiten wählt der Philosoph im Denken ja freiwillig den Weg einer Abkehr vom Körper. Von daher ist es erklärlich, dass er im Gegensatz zu anderen Menschen den Tod nicht fürchtet. Es entspricht ja seinem Willen, seinem Streben. Es ist auch klar, dass er im Grunde sogar, vielleicht ohne dass es ihm selbst so ganz bewusst ist, diesen Tod erstrebt. Das ist natürlich eine starke These. Sokrates sagt aber, es wäre jedenfalls seltsam, wenn ein Mann, der, indem er philosophierte, sein Leben lang so nahe wie möglich an dem Gestorbensein zu leben versuchte, sich dann am Ende ausgerechnet vor dem Tod sträuben würde. Ist das Erkenntnisstreben also eine Art Todesversessenheit? Sokrates scheint seinem Gesprächspartner, die kommen nämlich mit diesem Einwand, durchaus zuzustimmen, dass sich das etwas extrem anhört. Also wir sind jetzt nicht todesversessen, wenn wir nach Erkenntnis streben. Er streitet auch nicht völlig ab, der Sokrates, dass es auch sein kann, dass Leute, die nach Wahrheit streben, Angst vor dem Tod verspüren. Insofern relativiert er das in der Formulierung an einigen Stellen. Es gibt einen Passus, von dem ich sagen würde, das ist wahrscheinlich die genaueste Fassung der These. Tot zu sein ist den Philosophen unter allen Menschen am wenigsten furchtbar. Man kann also sagen, das Sterben ist den Philosophen jetzt nicht automatisch ein Anliegen, aber es ist ihnen auf jeden Fall viel, viel näher als allen anderen Menschen. Und drittens ist da der Zustand nach dem Tod, auf den Sokrates ja auch anspielt. In der Unterwelt ohne Körper kann der Denker seine Seele für sich haben und erreicht die Erfüllung seines Wunsches nach Weisheit. Wäre das Totenreich tatsächlich ein Ort, an dem alle Hindernisse des Erkennens beiseite geräumt sind und an welchem, wie Sokrates es ja für wahrscheinlich erklärt, dann auch noch die Seelen der Gleichgesonnenen sich mitversammeln, fast wie eine Art intellektueller Debattierclub, in dem dann alle gedanklichen Hindernisse wegfallen, also alle Hindernisse für die Gedanken. Wäre das so, dann ist das natürlich auch wieder anders als für Leute, die zum Beispiel eher körperliche Neigungen haben, für Philosophen eine extrem attraktive Version und Vision vom Jenseits. Der Philosoph hat also mit dem Sterben müssen von vornherein seinen Frieden. Oder er kann jedenfalls, das ist die Botschaft des Sokrates, mit dem Sterben müssen völlig im Reinen sein. Nun sind Simmias und Kebes, Sokrates Hauptgesprächspartner, noch nicht zufrieden mit dieser Auskunft. Sie wollen genauer, nein, sie wollen neben dieser Erklärung für die Seelenruhe dessen, der demnächst da sterben muss, auch noch genauere Erklärungen, eine regelrechte Theorie dessen, was denn nun mit dem Tod, mit der Seele genau passiert. Wenn der Tod die Trennung von Körper und Seele ist, das war ja die Definition, woher wollen wir denn wissen, lautet der Einwand der beiden, dass die Seele bei dieser Trennung nicht doch auch stirbt? Es ist doch denkbar, dass die Seele bei den Menschen nach der Trennung vom Leib nicht etwa unkörperlich irgendwo anders hin verschwindet und dort sein kann, sondern dass die Seele einfach untergeht. Wie also will Sokrates beweisen, dass die Seele sich nicht einfach endgültig, sagen wir, in Luft auflöst, sondern dass sie nach dem Tod fortbesteht? Diese Frage rührt an den Kern nicht nur der sokratischen Theorie, sondern ganz generell des Problems der Seele. Ist die Seele überhaupt unsterblich? So lautet ja der damit angesprochene Punkt. Sokrates gibt dazu eine grundsätzliche Auskunft und schiebt dann noch zwei zusätzliche Überlegungen nach, die jeweils auch nochmal gewissermaßen eine separate Antwort geben. Die grundsätzliche Auskunft besteht in einem recht einfachen Gedanken. Irgendwo müssen die Seelen neu entstehender Lebewesen ja herkommen. Will man nicht annehmen, dass sich Seelen aus dem Nichts bilden können, so muss man annehmen, dass es sich um Seelen von Toten handelt, die sich irgendwann neu mit einem Körper verbinden. Sokrates vertritt also, man könnte fast sagen, aus logischen Gründen, weil die Schöpfung aus dem Nichts nicht möglich ist, eine Wiedergeburtsthese. Übrigens äußert auch an diesem Punkt keiner der Gesprächspartner Einwände. Das ist relativ interessant. Ich komme da gleich auch nochmal kurz drauf zurück. Sokrates Auskunft lautet also, eine andere als die Wiedergeburtsvorstellung kann die These, dass neugeborene Lebewesen eine Seele haben, eigentlich nicht, kann die Tatsache, dass neugeborene Lebewesen eine Seele haben, eigentlich nicht erklären. Und, das wäre dann die nächste Folgerung, trifft die Wiederkehrtheorie zu, dann ist nichts anderes denkbar, als dass die Seele nach dem Tod irgendwo in der Unterwelt fortexistiert. Irgendwo muss sie ja sein zwischenzeitlich, denn sonst wäre da ja nichts, was wiedergeboren werden könnte. Also jedenfalls keine Seele, die dann in die neuen Lebewesen hineinkommen könnte. Sokrates entfaltet diese Überlegung noch einmal auf etwas andere Weise, nämlich im Hinblick auf das Verhältnis der beiden Bereiche Leben und Tod zueinander. Wie hat man sich überhaupt Prozesse des Werdens von etwas vorzustellen? Alles entsteht aus seinem Gegenteil, so Sokrates. Ein Beispiel seien etwa die beiden einander entgegengesetzten Reiche des Wachens und des Schlafens. Hier könnte man dieses heraklitische Motiv durchhören. Zwischen diesen beiden Bereichen, Wachen und Schlafen, gibt es aber, so Sokrates, bei genauem Hinsehen nicht nur einen Übergang, sondern zwei verschiedene Formen des Übergangs. Dem vom Wachen in den Schlaf, das Einschlafen, und dem vom Schlafen in das Wachsein, das Aufwachen. Es gibt so ein zweifaches, gewissermaßen spiegelbildlich umgekehrtes Werden, wie es im Text heißt. Zwei Arten von Entstehungsprozessen. Der Weg hinein in den Schlaf ist ein Werden des Schlafenden und der Weg hinein ist ins Wachen ist ein Werden des Wachsens. In ganz vergleichbarer Weise stehe, so Sokrates weiter, dem Leben das Todsein gegenüber. Auch hier gäbe es zwei verschiedene Prozesse zwischen beiden Bereichen. Zum einen das Sterben in den Tod hinein, zum anderen das Aufleben aus dem Toten heraus. Auch wieder eine in dieses Schema ganz gut hineinpassende Überlegung. Also es sind zwei gleichrangige Reiche. Es ist nicht so, dass der Tod sozusagen das Negative wäre, ein Nichts, sondern es ist ein etwas in das hinein und aus dem heraus die Seele gehen kann. Halten wir uns kurz in und machen uns klar, dass Sokrates hier mit einer interessanten Logik arbeitet. Der Tod ist nicht einfach die Abwesenheit von Leben oder dergleichen. Er ist das spiegelbildliche Gegenstück des Lebens. Eine Ordnung gleich großer und gleich wichtiger Erstreckung gewissermaßen. Und wie man in das Leben hinein und hinausgeht, so kann man in den Tod hinein und hinausgehen. Wir haben hier eine in hohem Maße räumliche Vorstellung vor uns. Die beiden Zustände sind tatsächlich auch wieder wie Reiche, die man betritt und verlässt. Wie gesagt, das erinnert an diese heraklitischen Fragmente und man könnte sagen, so wie Sokrates hier mit der umgekehrten, aber auch ergänzenden Symmetrie der beiden Sphären des Toten und des Lebendigen argumentiert, steht er jedenfalls dem spiegelbildlich angelegten Verhältnismodell Heraklits durchaus nahe. Tod und Leben lösen einander ab und vom Tod her ist das Leben das andere dort drüben, wie vom Leben her gesehen das Totenreich das andere dort drüben ist. Das Leben ist quasi der Tod des Todes und umgekehrt. Also auch auf diese Weise, folgert Sokrates im Phaidon, kommt uns heraus, dass die Lebenden aus den Toten entstanden sind, nicht weniger als die Toten aus den Lebenden. Ist dies so, so schiene es uns ja ein hinreichender Beweis, dass die Seelen der Verstorbenen irgendwo sein müssen, woher sie wieder lebend werden. Sokrates schließt noch zwei ergänzende Überlegungen an, die eigentlich Parallelargumente sind. Also jeweils für sich immer auch nochmal zusätzliche Erklärungen liefern. Zum einen ist der körperliche Tod ja unbestreitbar. Er findet statt. Nun kommt eine witzige Überlegung. Würde nichts von den Toten wieder aufleben und alles Lebende einschließlich der Seele sterben, wie wäre dann zu helfen, dass nicht zuletzt alles im Todsein aufginge? Soll heißen, würden die Seelen auch endgültig sterblich sein wie die Körper, dann wären schlicht und einfach irgendwann gar keine Seelen mehr übrig, die in neu entstehende Lebewesen hineingehen könnten. Also die Seelen würden sich sozusagen verbrauchen, dann wären sie weg. Dann könnte nichts Beseeltes mehr neu entstehen. Die zweite ergänzende Überlegung nimmt Bezug auf das Problem des Lernens und damit auf die in anderen Texten von Platon ausführlich entfaltete Lerntheorie des Sokrates. Denn auch das Lernen, die Erkenntnis von etwas, das ich vorher definitiv noch nicht gewusst habe, ist ja ein paradoxer Vorgang. Wie will ich erklären, dass das überhaupt funktionieren kann, dass meiner Seele etwas ganz Neues klar wird? Wie soll das gehen, wenn sie nicht wenigstens eine vage Empfänglichkeit für dieses Neue vorher schon gehabt hat. Auch an dieser Stelle, wenn es ums Lernen geht, um die neue Erkenntnis, geben sich Sokrates, Platon mit der Annahme einer Entstehung aus dem Nichts nicht zufrieden. Dass etwas gänzlich neu in die Welt kommt oder uns gänzlich neu ins Erkennen kommt, ist aus antiker Sicht eine schlichtweg irrationale, eine Art kindlich-magischer Erklärung. Zauberei hat aus griechischer Sicht im Rahmen einer philosophischen Theorie nichts zu suchen. Das heißt, Erklärungen der Entstehung aus dem Nichts sind eigentlich keine überzeugenden Erklärungen. Nebenbei, wir werden sehen, dass dieser Punkt sich später natürlich dramatisch ändert. Also die Schöpfung aus dem Nichts wird späterhin zu einer auch wissenschaftlich seriösen möglichen Erklärung. Das hat mit dem christlichen Mittelalter zu tun. Im Christentum regiert ein Schöpfergott die Natur. In dem Moment ist so etwas wie die Entstehung aus dem Nichts denkbar, im Sinne von Schöpfung. Im griechischen Universum ist diese Denkfigur sozusagen kindlich und irrational. Unmöglich ist das eigentlich, dass aus dem Nichts etwas entstehen kann. Aus griechischer Sicht sind Götter keine Schöpfergötter. Sie sind Täter, könnte man sagen, aber nicht Schöpfer. Die Götter sind unsterblich, sie haben ziemlich viel Macht, das unterscheidet sie von den Menschen, aber sie sind dennoch im Großen und Ganzen an die Gegebenheiten des Kosmos gebunden. Griechische Götter müssen herstellen, zerschlagen, umschaffen, gebären, sie helfen sich gegenseitig und nicht selten müssen sie sich Dinge sogar machen lassen und unter Umständen sogar von Menschen. Also sie sind nicht in der Lage, aus dem Nichts Wunder zu tun, Beliebiges zu schaffen. Man denkt an den Göttervater Zeus, der sich an vielen Stellen der Hilfe anderer bedienen muss, um irgendwie klarzukommen mit seinen Unternehmungen und unter anderem auch von dem Techniker Daedalus, einem Menschen, eine künstliche Kuh basteln ließ, um zum Ziel zu kommen in einer bestimmten erotischen Situation. Man kann also sagen, allmächtige Schöpfer, die etwas aus dem Nichts entstehen lassen, sind die griechischen Götter nicht. Und auch die Logik einer Schöpfung aus dem Nichts ist aus der griechisch-philosophischen Perspektive, keine akzeptable, keine rationale Erklärung. Damit zurück zum Lernproblem. Nach Sokrates, Platon ist der Gewinn neuer Erkenntnis letztlich nur als eine Form der Wiedererinnerung erklärbar. Soll heißen, wir müssen irgendwoher schon einen und sei es vergessenen, verschütteten Eindruck mitbringen von der Sache, um die es geht, um dann Aha-Effekte zu haben und auch die Wahrheit eines solchen Aha-Effektes spüren zu können. Um also Wahrheit von beliebigen, ja auch möglichen Irrtümern unterscheiden zu können. Eine solche Theorie der Erkenntnis als Wiedererinnerung an Vergessenes entfaltet Platon ausführlich auch an anderer Stelle, etwa im Dialog Menon. Im Phaidon bringt Sokrates diesen Gedanken, wir lernen Neues und wir können uns das eigentlich nur erklären als eine Form von Wiedererinnern. Diesen Gedanken bringt er nun mit dem Tod und dem Problem der Fortexistenz der Seele zusammen. Wenn Lernen Wiedererinnerung ist an etwas, was die Seele vergessen hat, aber im Prinzip kennt und erkennen kann daher, dann müssen wir die fraglichen Eindrücke früher ja irgendwann empfangen haben, nämlich bevor wir geboren wurden. Sokrates fasst das so zusammen. Wenn das etwas ist, was wir immer im Munde führen, das Schöne und Gute und jegliches Wesen dieser Art, und wir hierauf alles, was uns durch die Sinne kommt, beziehen, als auf ein vorher Gehabtes, wenn wir als das Unsrige wieder auffinden und diese Dinge damit vergleichen, so muss notwendig, ebenso wie dieses ist, so auch unsere Seele sein, auch ehe wir noch geboren worden sind. Damit, also mit diesen eigentlich ja mehreren Argumenten, scheint ein erster Beweis für die Unsterblichkeit der Seele gegeben und quasi zu stehen. Wenn die Seele lernt, so erinnert sie sich an ein Frühjahr vor der Geburt. Wenn die Seele aber der Geburt vorangeht, so kann sie in der Geburt nirgendwo anders herkommen als aus der Gegenwelt des Todes und also kann sie im Gestorbensein nicht verschwinden, sondern muss irgendwo bestehen bleiben. Ähnlich dieses Hilfsargument, irgendwo müssen die Seelen bestehen bleiben, sonst wären sie irgendwann alle, sonst wären irgendwann keine mehr übrig und keine neuen beseelten Lebewesen könnten entstehen. Und dann das Grundsatzargument vom Anfang, es gibt überhaupt Seelen in neu entstehenden Lebewesen und irgendwo müssen die ja herkommen. Sokrates bringt nun noch einen zweiten Argumentationsgang, denn, so merkt er an, vielleicht haben wir trotz dieser ja überzeugenden Darlegung, als wäre da, wie er sagt, ein Kind in uns, doch irgendwie noch eine Restfurcht, im Tod ende vielleicht die Seele. Und er schließt nun eine Überlegung an, die Substanz der Seele betrifft. Auch hier bringt Sokrates eine Logik der Gegenteile in Anschlag. Die Überlegung nimmt, kurz gesagt, folgenden Weg. Die ist etwas verwirrend. Man kann sich ja darüber streiten, ob sie ganz konsistent ist. Also, wenn Sie Lust haben, lesen Sie es mal nach im Phaidon. Es ist nicht sehr lang. Ich skizziere das kurz. Wenn das ein bisschen hoppelt gedanklich, dann liegt es daran, dass es möglicherweise auch im sokratischen Text ein wenig, spitzfindig ist oder jedenfalls also ein logisches Spiel der Gegenteile ausnutzt. Die Überlegung nimmt folgenden Weg. Welche Dinge, ganz allgemein, fragt Sokrates zunächst, sind zerstörbar und welche nicht? Die Antwort lautet, zusammengesetzte Dinge sind zerstörbar, unzusammengesetzte hingegen nicht. Weiterhin, so Sokrates, gäbe es zwei Arten von Dingen, sichtbare und unsichtbare. Die Sichtbaren verhalten sich veränderlich, die Unsichtbaren bleiben immer gleich. Ordnet man nun Körper und Seele diesen Gegensatzpaaren zu, so liegt auf der Hand, dass der Leib etwas Zusammengesetztes, Sichtbares und Veränderliches ist. Die Seele hingegen ist ein Eines, ein Unzusammengesetztes. Sie ist unsichtbar und im Prinzip auch gleichbleibend beständig. Mit dem gleichbleibend beständig hapert es etwas, genauer gesagt räumt er ein, ist unsere Seele zwar schwankend und irrtumsanfällig, immer dann, wenn man mittels des Leibes etwas betrachtet, aber das liegt eben am Leib gewissermaßen. Also die Seele ist eigentlich gleichbleibend beständig. Zitat: Wenn sie aber, die Seele nämlich, durch sich selbst betrachtet, dann geht sie zu dem reinen, immer seienden, unsterblichen und sich stets gleichen. Und als diesem verwandt, hält sie sich stets zu ihm. Wenn sie für sich selbst ist und es ihr vergönnt wird, und dann hat sie Ruhe vor ihrem Irren und ist auch in Beziehung auf jenes immer sich selbst gleich, weil sie eben solches berührt. Und diesen ihren Zustand nennt man die Vernünftigkeit. Der Körper ist hingegen zerstörbar. Er löst sich nach dem Tod auf. Sokrates schiebt hier noch einen interessanten Gedanken ein, der den Zeitpunkt der Ablösung der Seele vom Körper betrifft und auch den Modus dieser Ablösung. Denn in der Tat, das beobachtet er sehr genau, wird auch diskutiert dann mit den Gesprächspartnern, zerfällt ein toter Körper ja nicht sofort. Manche Bestandteile einer Leiche, Sehnen und Knochen, erhalten sich sogar ziemlich lange. Sokrates erwähnt auch ägyptische Mumien. Hier wird der Körper fast unbegrenzt haltbar gemacht. Löst sich die Seele also da schon irgendwie vorher ab oder wie steht das zueinander? Also der Körper ist ja nicht mit einem Schlag weg. Also muss man das näher klären, wie dieser Ablösungsprozess der Seele denn da nun eigentlich aussieht. Tatsächlich, sagt Sokrates, kommt die Seele vom Körper nicht quasi automatisch weg, sondern beide, Körper und Seele, hängen durchaus aneinander fest. Jetzt kommt wieder die Gedankenwendung, die wir schon kennen. Hat aber eine Seele sich bereits im Leben vom Leib recht weitgehend abgelöst? Also da sind wir wieder bei der intellektuellen und moralischen Distanz, die der Philosoph zum Körper hat. Ist das so, dann verlässt die Seele auch den Leichnam leicht. Also das geht dann quasi mühelos sofort. Hat die Seele aber im Leben immer eng mit dem Leib verkehrt, so löst sie sich auch im Tod nicht wirklich einfach ab, sondern bleibt, Zitat, durchzogen von dem Körperlichen, womit sie durch den Umgang und Verkehr mit dem Leibe wegen des ununterbrochenen Zusammenseins und der vielen Sorgen um ihn gleichsam zusammengewachsen ist. Etwas frei umschrieben könnte man also vielleicht sagen, die Seele arbeitet sich allmählich vom Körper und also auch von der Leiche, vom toten Körper los, so arbeitet sich frei. Ich betone diesen Punkt, denn wir sehen hier, dass Sokrates, Platon keineswegs einfach eine gänzlich sozusagen den Körper für irrelevant erklärende Theorie der zwei Naturen vertritt. Also einen ganz schlichten Leib-Seele-Dualismus, der quasi immer schon herrscht, wo in einer magischen Sekunde ganz automatisch die Seele den Körper verlässt und ja, was jetzt also mit der Leiche, die Details und so weiter gar keine Rolle spielen. Nein, das ist, er denkt da relativ, kann man schon sagen, leibphänomenologisch und guckt genau hin und das ist ein problematisches Verstrickungsverhältnis von Körper und Seele. Es muss sich die Ablösung beider voneinander quasi physisch erstmal vollziehen. Physisch, praktisch, körper- und seelentechnisch, könnte man sagen. Und diese Ablösung kann auch misslingen. Noch am Leichnam besteht also eine zumindest potenziell durchaus enge Bindung von Leib und Seele. Soweit, so gut. Fassen wir also zusammen. Sokrates hat vor dem Hintergrund der Seelenwiederkehrannahme gleich zweimal die These von der Unsterblichkeit der Seele untermauert. Erstens durch das, nennen wir es mal, Geburtsargument. Irgendwoher müssen die Seelen kommen. Ergänzt durch das Mangelargument und das Wiedererinnerungsargument. Stürben auch die Seelen, so könnten irgendwann keine mehr geboren werden. Sowie hätten die Seelen nicht vor der Geburt vergessene Eindrücke gehabt, so könnten sie auch nichts erkennen und lernen. Zweitens bringt er dieses zuletzt referierte Beschaffenheitsargument. Im Gegensatz zum zusammengesetzten, sichtbaren und wandelbaren, zerstörbaren Körper muss die Seele unzusammengesetzt, unsichtbar, unzerstörbar und also unsterblich sein. Wenngleich das nicht heißt, dass es ihr unbedingt immer leicht fällt, sich vom Körper zu lösen. Im Gegenteil. Da liegt ein Stück weit gerade wiederum die philosophische Aufgabe drin. Also diese Ablösung, Ablösbarkeit der Seele vom Körper zum Zeitpunkt X im Tod dann auch wirklich vorbereitet zu haben. Das Gespräch ist an diesem Punkt nun noch nicht zu Ende. Denn Simmias und Kebes und im Grunde auch die anderen, die natürlich gebannt zuhören, sind noch nicht überzeugt. Sie bieten Sokrates zwei Deutungen an, die jeweils zeigen sollen, dass die sokratische Theorie der Seele im Tod ihnen noch nicht ganz plausibel und eigentlich auch innerlich noch nicht widerspruchsfrei ist. Sie wollen sich diese Seele vorstellen können und finden nicht so recht ein passendes Vergleichsbild. Und sie schlagen dem Sokrates zwei Modelle vor, ob es das wohl sein könnte, also ob er das etwa meine, wie diese Seele beschaffen sei. Kebes schlägt die harmonische Stimmung einer Leier, also eines Saiteninstruments, als Vergleich vor. Ist die Seele wie die Stimmung eines Instruments? Das wäre vielleicht ein Modell, so Kebes, denn die Stimmung eines Instruments ist unsichtbar und göttlich. Allerdings, und jetzt kommt der Einwand, sie ist zerstörbar. Und zwar schon bevor das Holz verfault oder dergleichen, ist eigentlich die Stimmung des Instruments sofort zerstört, wenn ich das Instrument zerstöre. daraus folgert er, dass Sokrates Seelentheorie ja nicht irgendwie wirklich konsistent ist. Also man kann sich auch vorstellen, dass etwas zwar göttlich und unsichtbar ist, aber eben dann doch zerstörbar. Beispiel dieses Saiteninstrument, beziehungsweise seine Stimmung genau genommen. Die Seele muss zwar irgendwo gewesen sein, ehe sie die körperliche Gestalt annahm, aber wie kann man sagen, die Seele sei noch da, wenn der Körper tot ist? Simjas will das nicht einsehen und will auf etwas anderes hinaus. Nein, stopp. Also das war das Argument des Kebes. Also das ist die Frage. Ich finde das zwar überzeugend, Sokrates, was du dargelegt hast, dass die Seele irgendwo sein muss. Die Stimmung eines Instruments muss es auch vorher schon geben, also die Harmonie, die es dann haben soll. Aber es ist zerstörbar, obwohl sie unsichtbar ist, göttlich und so weiter, diese Stimmung. Also wie kannst du dann behaupten, so sicher, dass die Seele noch da ist, wenn der Körper tot ist? Es könnte ja sein, dass sie zwar irgendwo herkommen muss, aber dann doch endgültig kaputt geht mit dem Tod. Simjas will auf etwas Zweites hinaus, ein zweiter Einwand. Die Seele kann ja, sagt er, vom Körper unabhängig existieren. Aber wer sagt uns, dass sie nicht irgendwann dann doch, und zwar völlig unabhängig von der Frage des körperlichen Todes, irgendwann stirbt? Der Vergleich, den Simjas bringt, ist ein anderes Modell. Er vergleicht den Körper mit einem Kleid. Wir tragen viele Kleider in unserem Leben, und ohne dass irgendeine Verbindung zwischen Hülle und Inhalt bestünde, sterben wir irgendwann. Die Seele könnte doch so beschaffen sein. Sie mag also unter Umständen mehrere Körper verbrauchen oder einen Körper, der stirbt, irgendwie überstehen und weiter fortbestehen. Aber es könnte ja sein, dass sie quasi unabhängig von diesem Austausch der Körper irgendwann dann mal stirbt. Auch dann wäre sie in diesem Sinne sterblich, sozusagen, aber jetzt nicht gebunden an die Frage, ob der Körper noch existiert oder gerade stirbt, eben sozusagen autonom sterblich für sich. Zwei Einwände also. Sokrates führt den Vergleich von Seele und der Stimmung eines Saiteninstruments relativ schnell ad absurdum. Also er geht so vor, dass er einfach auch zeigt, dass der Einwand in sich eigentlich unlogisch ist. Er sagt, der harmonische Klang eines Instruments folgt doch der Zusammensetzung des Instrumentenkörpers und ist weder vorher da, noch mehr als diese Zusammensetzung. Weder die Wiedererinnerungstheorie des Lernens noch eine Theorie der lasterhaften Seele würde zu dem vorgeschlagenen Vergleich passen. Wäre die Seele lasterhaft, dann wäre die Stimmung quasi weg und dann wäre sie schon gar keine Seele mehr. Also eine disharmonische Seele könnte man sich gar nicht mehr vorstellen mit diesem Saiteninstrument-Vergleich. Das ist eigentlich der Haupteinwand, womit Sokrates dieses Modell von Kebes verwirft. Für die Frage des Simjas, also die Hüllenthese, die Seele sei unabhängig von der Körperhülle aus sich heraus gewissermaßen irgendwie sterblich. Für diese Frage nimmt sich Sokrates erheblich mehr Zeit. Es ist ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, in der Tat auch eine gefährliche Frage. Können wir nicht nur, wie Sokrates es bisher getan hat, irgendwie logisch plausibel machen, dass die Seele unsterblich sein muss, sondern können wir das positiv beweisen? Also jenseits der Frage der körperlichen Sterblichkeit. Sokrates betont, die Frage des Simjas sei nachvollziehbar. Er selbst habe als junger Mensch auch immer wieder nach positiv beweisbaren Letztursachen gefragt. Er habe auch selber erst an verschiedene Naturstoffe und dann an die Vernunft als Letztursache geglaubt, seinerzeit, als er jung war. Was Simjas nun von ihm verlange, sei eine Erklärung genau diesen Typs. Letztursache. Eine Erklärung des Typs, dass aus einer bestimmten stofflichen Bedingung oder aus einer letzten objektiven Größe die Unsterblichkeit der Seele quasi direkt abgeleitet werden könne. Er kann also verstehen, dass der junge Mann so fragt. Es gibt nun aber, sagt Sokrates, ein Grundproblem mit der Annahme oder der Erwartung einer letzten Ursache als solcher. Solche zweifelsfreien Letztursachen wird man nämlich nie finden, sagt er. Oder besser gesagt, man hat dafür stets ganz viele Kandidaten, aber man kann nicht seinerseits nochmal ableiten, warum diese Letztursache nun die Letztursache ist und nicht irgendeine andere. Warum steckt hinter allem letztlich Wasser oder Feuer? Viele verschiedene Atome oder ein Urstoff? Kraft oder Vernunft? Wer eine Letztursache ihrerseits noch einmal begründen will, gibt entweder auch wieder eine andere Ursache an, die dann aber auch ihrerseits wieder auf eine andere Ursache zurückgeführt werden kann und so weiter. Oder wenn er meint, eine wirklich endgültige Begründung gefunden zu haben, dann gibt er im Grunde nicht letztlich eine Ursache an, sondern er vollzieht logisch gesehen einen anderen Akt. Er vollzieht nämlich einfach eine Setzung. Es gibt letztlich immer, ich zitiere Sokrates, in solchen Letztursachenüberlegungen, wenn jemand meint, da zu einem Ergebnis gekommen zu sein, es gibt letztlich immer jenes, ohne welches die Ursache nicht Ursache sein könnte. Und eben dies scheinen mir die meisten mit einem ungehörigen Namen, als wäre es selbst eine Ursache, zu benennen. Sie merken, das ist ein sehr abstraktes, logisches Argument. Das Konstrukt Letztursache ist eigentlich in sich ein unmögliches Konstrukt, sofern man sich vorstellt, dass die Letztursache deswegen Letztursache ist, weil wir sozusagen sie auf eine letzte Ursache gebracht haben, die ganzen Ursachenketten, die auf sie verwiesen haben. Der letzte Akt, mit dem das Letzt begründet wird, ist nicht selbst etwas, das ins Schema der Ursache passt, sondern ist im Grunde eine Setzung. Mit anderen Worten, auf der Suche nach einer Letztursache drehen wir uns entweder im Kreis, wir kommen immer noch mal wieder auf eine neue, oder wir behaupten sie schließlich irgendwann, eine bestimmte Letztursache, ohne sie ihrerseits noch ableiten zu können. Diese Ableitung wäre ja dann auch wieder kausal. Sokrates rät in dieser logischen Zwickmühle, in dieser Unmöglichkeitssituation zu einem Perspektivenwechsel. Man muss die eigenen Erwartungen anders einrichten und in letzten Dingen mit einem anderen Typ von Auskünften als dieser Erwartung der Auskunft einer letzten Ursache zufrieden sein. Positive Kausalbeweise an dieser letzten Ursachenstelle sozusagen wird man nie bekommen. Nicht konsistent. Sokrates erzählt dann dem Kimias, wie ihm das so gegangen sei. Also er hätte früher auch an die Letztursachenlogik geglaubt, hat dann irgendwann begriffen, dass man diesen Perspektivwechsel vollziehen muss. Er versucht jetzt eigentlich den Kimias nicht logisch zu überzeugen, sondern er erzählt ihm, wie es ihm selber gegangen ist. Er selbst finde inzwischen eine, wie er das nennt, zweitbeste Form der Ursache in der Erklärung, dass eine allgemeine Idee existieren muss, an der das, was ich vor mir habe und beurteilen kann, als schön, als wahr, etc., teilhat. Also nicht eine letzte Ursache, sondern ein logisch nicht wegzudenkendes Etwas, an dem das, was ich vor mir habe, teilhat, ist die Erklärungsfigur, die Sokrates als Alternative vorschlägt. Wenn ich nach der positiv beweisbaren ersten Ursache des Schönseins frage, komme ich letztlich nicht weiter. Aber ich kann sagen, vermöge eines ersten, es gibt einer allgemeinen Größe Schönheit, werden alle schönen Dinge schön sein. Und nur sofern sie mit dieser allgemeinen Größe Schönheit zu tun haben, werde ich sie legitimerweise schön nennen können. Ohne diese allgemeine Gewissheit, es gibt Schönheit, würde auch nichts je Einzelnes schön sein können. Diese allgemeine Gewissheit ist keine Letztursache, ist nicht kausal dafür, dass etwas schön ist, aber es ist sozusagen logisch notwendig zu denken. Dass es diese allgemeine Größe der Schönheit gibt. Habe ich eben allgemeine Ursachen gesagt? Also allgemeine Größe. Ja, gut. Also es gibt diese kleine Differenz zwischen der Gewissheit, der Notwendigkeit, des es gibt von Schönheit als Erklärung und der Idee einer Letztursache für das Schöne als Erklärung. Und das zuerst genannte ist der Pfad, den Sokrates, so wie er dem Kimias erzählt, dann als weiser, älterer Philosoph gewählt hat. Also schlüsselt Sokrates die Unsterblichkeit der Seele von ihrer Teilhaftigkeit am Leben her auf. Das ist die Alternativlösung, die er vorschlägt. Wenn die Seele als das mit dem Leben Einhergehende definiert ist, mit den bisherigen Überlegungen war das in der Tat stillschweigend eigentlich stets gesehen, geschehen. Lebendiges hat eine Seele, das war immer gekoppelt gewesen. Wenn das so ist und wenn der Tod als das Gegenteil des Lebens definiert ist, so kann der Tod logisch gesehen keine Eigenschaft der Seele sein. Ist mit dem Tod aber die Eigenschaft der Unsterblichkeit logisch nicht vereinbar, fährt Sokrates fort, so kann die Seele nicht sterblich sein. Unsterblich ist also die Seele. Und weiter, da das Unsterbliche auch unvergänglich ist, kann die Seele auch unmöglich untergehen, wenn der Tod an sie kommt. Sokrates zieht hier einen gesonderten Schluss. Das ist interessant, also er unterscheidet Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit nochmal. Das ist die direkte Antwort auf dieses Hüllenbild des Kimias. Die Seele ist also unsterblich und unvergänglich und dies beides sei sie in einem, weil, Zitat, es könnte sich kaum irgendetwas dem Untergang entziehen, wenn auch das Unsterbliche und Immerseiende den Untergang annehme. Gott wenigstens, sprach Sokrates, und die Idee des Lebens selbst wird wohl, wenn überhaupt etwas unsterblich ist, von jedem eingestanden werden, dass es niemals untergehe. Also, eine etwas raffinierte, indirekte Argumentationsstrategie. Sofern die Seele an der Idee des Lebens teilhat, also, wenn es nicht Leben gibt, dann macht die ganze Vorstellung Seele keinen Sinn, ähnlich wie mit der Schönheit und Schön. Wenn das so ist, dann muss die Seele unsterblich sein, weil Leben und Tod sich ja ausschließen. So kann Sokrates noch einmal in einer etwas variierten Form seine vorher ja schon mehrfach gezogene Schlussfolgerung formulieren. Zitat: Tritt also der Tod den Menschen an, so stirbt, wie es scheint, das Sterbliche an ihm, das Unsterbliche aber und Unvergängliche zieht wohlbehalten ab dem Tode aus dem Wege. Also, das ist jetzt kein Substanzargument und es ist auch keins in diesem Wiederkehr- und Wiedergeburtsschema, sondern es ist gewissermaßen eine logische Ableitung der Notwendigkeit, der logischen Notwendigkeit, dass die Seele unsterblich und unvergänglich ist. Die rund um den großen Philosophen versammelten Freunde, auch die Skeptiker Kebes und Kimias, sind nun vollständig überzeugt. Sokrates trägt zum Abschluss des Dialogs jedoch ungefragt noch ein weiteres Argument vor, und das ist nun plötzlich von einer ganz anderen Art als alle bisherigen. Es ist eine interessante Was-wäre-wenn-Überlegung, die in eine ethische, um nicht zu sagen eine erzieherische Pointe mündet. Wäre die Seele sterblich, so Sokrates nämlich, hätte es nicht zuletzt keinen Sinn, sich moralisch um sie zu bemühen. Man könnte seine Seele dann ja quasi folgenlos verschludern lassen, wenn sie sterblich wäre. Zitat: Denn wenn der Tod eine Erledigung von allem wäre, so wäre es ein Fund für die Schlechten, wenn sie sterben, ihren Leib loszuwerden, aber auch ihre Schlechtigkeit mit der Seele zugleich. Nun aber, diese sich als unsterblich zeigt, kann es ja für sie keine Sicherheit vor dem Übel geben und kein Heil, als nur, wenn sie so gut und vernünftig geworden ist wie möglich. Zitat Ende. Also Sie merken, das ist ein Argument ganz anderen Typs. Kein Argument des Beweises eines Faktums, sondern die Überlegung, wenn es nicht so wäre, dann hätte es ganz unerträgliche moralische Folgen. Und deswegen darf es nicht so sein. Ja? An dieser Stelle tut Sokrates nun etwas, was er in Platons Texten an philosophisch heiklen Punkten hin und wieder einmal tut. Er hört nämlich auf zu argumentieren und erzählt, ganz untheoretisch, eine Geschichte, einen Mythos, wird einfach eingeschoben in diesen Dialog. In diesem Fall erzählt Sokrates einen Mythos davon, wie die Seelen zu Fuß und per Schiff über die Flüsse Acheron und Styx in den Tartaros, also in die Unterwelt, gelangen. Und wie dieser Weg ein schwieriger Prüfungsprozess ist. Nur die reinen Seelen gelangen tatsächlich dorthin, wo man unter dem Himmel mit den Unsterblichen zusammensitzen und zusammenleben kann. Sokrates behauptet nun nicht, dass sich die Anstrengung, gut zu sein, tatsächlich sicher lohnt, weil es genau so sein wird, dass man da irgendwie diesen Weg macht, dann die Flüsse überquert und irgendwann bei den Göttern landet. Dass an so einer mythischen Erzählung alles wahr sei, sagt er, das ziemt sich wohl für einen vernünftigen Mann nicht zu behaupten. Also es ist ihm schon klar, das ist jetzt eigentlich nur ein Mythos, den er da erzählt. Aber er bringt den quasi mal so als Hintergrund für einen Appell, in dem er endet. Er plädiert nämlich entschieden für die Hoffnung, dass es so vielleicht sein könnte. Die Erzählung besage, das ist sein Fazit, es ist ein schönes Wagnis, an den Schmuck der Seele zu glauben. Also daran, dass es Sinn hat, sich um sie zu kümmern, sich gut zu verhalten, im Laufe seines Lebens vernünftig zu werden und zu glauben, dass dann vielleicht danach in diesem Totenreich es so erfreulich zugeht, wie der Mythos erzählt. Mit dieser letzten Wendung setzt Sokrates gewissermaßen noch eins drauf auf seine ganzen bisherigen Argumentationen. Neben einer Theorie, die starke Gründe für die Unsterblichkeitsthese ins Feld führt, malt er zusätzlich noch einmal ein beinahe religiös anmutendes Bild aus. Vom Jenseits als moralische Prüfung, als Gericht und als individuelle Belohnung der Guten. Die Versuchung ist also groß, abschließend zu sagen, aha, dieser Sokrates glaubt also definitiv an ein Jenseitsleben. Und er will sagen, letztlich dann doch in diesem Dialog, also die Botschaft des Phaidon soll letztlich doch lauten, man muss glauben an dieses Jenseits. Um es vorwegzunehmen, das christliche Mittelalter hat die Botschaft des Sokrates im Phaidon natürlich nur zu gern genau so interpretiert, als ob dieser Schlussmythos die eigentliche Botschaft wäre, also sozusagen die erzählte Ebene des Schlussmythos, als ob die Pointe des Phaidon sei, in diese Szene einzumünden, die so etwas wie ein jüngstes Gericht ausmalt und eine Belohnung der Guten im Jenseits verspricht. Ich denke, so eindeutig ist das nicht. Also man muss sich den Stellenwert dieses Mythos in dem Dialog sehr genau ansehen. Man kann diese Passage auch als eine sehr riskante Überlegung deuten, in der der Sokrates, während er sie vollzieht, eigentlich eine äußerst distanzierte Perspektive einnimmt. Selbst wenn die Seele sterblich wäre, diese Möglichkeit deutet er im Grunde ja an, müssten wir letztlich einen Anstoß zum Glauben an ihre Unsterblichkeit erfinden. Notfalls herbeierzählen durch Kindergeschichten. Denn unsere Seele für sterblich zu halten, hätte für unser Zusammenleben verheerende Folgen. Also der Hinweis auf diejenigen, die sich dann nicht um sich selber kümmern. Oder aber es wäre einfach hoffnungslos. Also es wäre dieses schöne Wagnis gar nicht erst möglich. nur unter dem Vorzeichen der Unsterblichkeitsthese, vielleicht sogar im Modus des Als-ob angenommen, hätte dieses schöne Wagnis, sich um ein tugendhaftes Leben zu bemühen, überhaupt Sinn. Und so muss man womöglich, wo das philosophische Argument die letzte Gewissheit nicht vermitteln kann, noch zusätzlich einladend operieren. Man muss noch zusätzlich an diesen schönen Mythos von der Überfahrt der guten Seelen zu den Göttern erinnern und den hinzuerzählen. Wenn man das täte, wäre das aber kein naives für Gewisshalten, sondern eben, ja, wie soll man sagen, eine rationale Konstruktion oder vielleicht auch eine bewusst indirekt gehaltene, vorsichtige Einladung zu einer Haltung, die jenseits des rationalen Arguments eigentlich nur ihren Grund finden kann. Nehmen wir diese zweite Perspektive ein, also die ich jetzt entfaltet habe, so wäre Sokrates nicht unbedingt einer, der an den soeben erzählten Mythos selbst glaubt. Und womöglich könnte man sogar den Gedanken weiterspinnen, sind auch seine vielen vorherigen Argumente für die Unsterblichkeit der Seele vielleicht nicht besseren Wissens vorgetragen, aber doch der Versuch, eine nicht nur richtige, sondern auch wünschbare, gute Vorstellung vom Tod und von der Seele im Tod zu entwerfen. Ich werde in der kommenden Sitzung noch auf weitere Indizien zu sprechen kommen, die darauf hindeuten, dass Platon mit der Todestheorie, die er dem Sokrates im Phaidon in den Mund legt, vielleicht eher die Möglichkeit einer Fortexistenz der Seele durchspielt und verteidigt, als rundheraus eine Theorie dieser Fortexistenz oder eine These dieser Fortexistenz zu vertreten. Oder man könnte es auch etwas anders ausdrücken. Ich werde zu zeigen versuchen, dass sich Sokrates, der im Text spricht, durchaus auf feine Weise mehrdeutig verhält. Und das kann man auch schon im Phaidon sehen. Es gibt hier viele Indizien für eine sehr distanzierte Sicht. Die wären jetzt deutlicher geworden, wenn ich noch mehr zitiert hätte. Es ist so, dass Sokrates auf die schwierigen Fragen, mit denen er sich im Gespräch auseinandersetzt, sehr oft mit Aussagen operiert, die eingeleitet werden mit wahrscheinlich ist es so. Nehmen wir an, dass und dergleichen. Wenn dann, ja, wenn es nicht so ist, dass wir Neues erkennen können und so weiter und so weiter. Also dann, es werden ganz erkennbare logische Abstandhalter eingebaut, die zeigen, wenn man sich auf den Gedanken einlässt, dann muss man so argumentieren, so ließe er sich verteidigen. Also man könnte Indizien anführen, dass vieles quasi als hypothetische Argumentation durchgespielt wird. Sie merken schon, ich neige zu dieser Lesart und nicht zu der anderen, die das sozusagen als Programm und Verkündigung einer endgültigen, eindeutigen Wahrheit in Sachen Tod liest. Lassen Sie mich Ihnen, bevor ich zur Zusammenfassung komme, noch kurz erzählen, wie diese Szene in der Todeszelle denn nun tatsächlich weitergeht und zu Ende geht. Nach der Aussage, es sei ein schönes Wagnis, an den Schmuck oder an die Ordnung der Seele, an die philosophisch herzustellende Ordnung der Seele zu glauben, ist, sagen wir mal, das philosophische Kerngespräch eigentlich vorbei. Also diese lange Diskussion über die Seele und den Tod. Sokrates teilt nun mit, er bade jetzt nochmal, um, wie er lakonisch anmerkt, nicht hernach den Weibern Mühe zu machen mit dem Waschen des Leichnams. Die Freunde, namentlich sein alter Freund Kriton, sind verzweifelt, fragen, was sie nun tun sollen und fragen ihn auch, wie er begraben werden möchte. Sokrates rät ihnen, sie sollten auf sich selbst, auf ihre Seele gut Acht geben. Die Bestattungsfrage wiederum sei für ihn überhaupt nicht wesentlich. Auch sein Freund Kriton solle sich bitte mutig klar machen, dass es doch nur der Körper ist, den er da begräbt. Und wie er das nun mache, also diese Beerdigung organisieren, das sei ihm, Sokrates, ganz egal. Sokrates spielt, indem er da so lässig nochmal antwortet, auch nochmal mit der These der radikalen Abwesenheit seiner Seele im Tod. Also in dem Moment, wo er als körperlich Toter dann vor den Freunden liegen wird. Man kann jetzt wieder spekulieren. Spielt er mit dem, also mit der spielt er an auf die These, dass dann seine Seele ja schon anderswo sein wird, oder spielt er an auf dieses Faktum eines radikalen Endes? Er spricht nämlich in die Runde so ein bisschen, naja, also sicherlich nicht witzelnd, aber sag mal so in milder Freundlichkeit, diesen Kriton hier, ihr Männer, also Kriton fragt und Kriton ist überhaupt ganz verzweifelt, diesen Kriton hier, ihr Männer, überzeuge ich nicht, dass ich der Sokrates bin. Dieser, der jetzt mit euch redet und euch das Gesagte einzeln vorlegt, sondern er, Kriton, glaubt, ich sei jener, der nun bald tot sein wird und fragt mich deshalb, wie er mich begraben soll. Dann erscheint der Beamte, der die Vollstreckung des Todesurteils anordnet und sich zugleich selbst weinend bereits von Sokrates verabschiedet. Auch drei Söhne des Sokrates, Xantippe, seine Frau und weitere angehörige Frauen nehmen Abschied und dann wird der Becher mit dem Schierlingsgift gebracht. Sokrates lässt sich relativ genau erklären, wie man dieses Gift einnehmen muss und wie es funktioniert und fragt dann nach, ob man eigentlich auch bei einem solchen Getränk, wie das beim Weintrinken ja üblich sei, den Göttern ein Trankopfer zu bringen pflege, vorweg. Das wird dann äußerst humorlos von diesem Angestellten verneint. Also das könnte man wirklich verfilmen, die Szene. Daraufhin lehrt Sokrates dann nach einem kurzen Gebet, nicht ganz formlos, aber eben ohne Trankopfer, den Becher in einem Zug. Den Freunden fließen die Tränen. Das verbittet er sich, legt sich hin, nachdem er eine Weile hin und her gegangen ist, das war auch die Anweisung dieses Giftexperten, er legt sich hin und spricht vor seinem Tod die berühmten letzten Worte. O Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, entrichtet ihm den und versäumt es ja nicht. Das ist insofern ein ironischer, um nicht zu sagen wahrhaft cooler Spruch, als Asklepios der Gott der Heilkunst ist. Und man pflegte sich nach erfolgreicher Heilung von einer Krankheit beim Asklepios durch ein solches Opfer, die Opferung eines solchen Hahnes zu bedanken. Sokrates dokumentiert also, dass er die Hinrichtung nicht nur gelassen hinnimmt, sondern gewillt ist, sie als eine Heilbehandlung, als eine Wohltat zu betrachten. Kann man jetzt auch als bittere Ironie oder als souveräne Bekundung in nochmal anderer Form dessen, was er ja vorher auch schon gesagt hat, lesen. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, sobald nur überhaupt theoretische Motive in antiken Quellen auftauchen, nämlich in der frühen griechischen Philosophie, in den sogenannten vorsokratischen Fragmenten, stößt man auf eine Vielfalt an, und zwar abstrakten Überlegungen zum Tod. Heraklit, der Tod als Übergang. Empedokles, der Tod als substanzielle Auflösung. Und Pythagoras, der Tod als Ablösung der Seele vom Körper, sind Beispiele. Zweitens, eine ausformulierte Todestheorie findet sich bei Platon, der das Thema allerdings in raffiniert verschachtelter Form behandelt. Sokrates äußert sich in seinen Texten zum Tod, also in den platonischen Texten äußert sich der Philosoph Sokrates zum Tod, und er tut dies zugleich im Zuge einer Rahmenhandlung, in der es auch um seinen eigenen Tod, also um den Tod des Sokrates geht, der gerade ansteht. Platon zeigt also, parallel zu den theoretischen Thesen, die mitgeteilt werden, nicht zuletzt, wie Sokrates selbst sich zum Sterben verhält. Drittens, wir haben uns zunächst auf die im Dialog Phaidon mitgeteilte Diskussion des Sokrates mit seinen Freunden konzentriert. Warum stirbt der Philosoph, oder jedenfalls Sokrates, ohne Sorge oder geradezu gern? Das ist der Einstieg ins Thema und das Gespräch weitet sich schnell aus. Was ist der Tod? Was geschieht im Sterben und im Tod mit der Seele? Sokrates definiert den Tod als Trennung von Körper und Seele und verteidigt die These einer Unsterblichkeit der Seele und Unzerstörbarkeit der Seele gegen Einwände, zahlreiche Einwände. Viertens, Sokrates bietet zwei Argumente, welche die Unsterblichkeit der Seele belegen sollen. Er unterstellt ein Wiederkehrmodell der Seele und argumentiert erstens, irgendwoher müssen die Seelen Neugeborener kommen, aus dem Totenreich. Flankierend dazu der Gedanke, wenn die Seelen stürben, so gäbe es bald keine mehr, die noch geboren werden könnten. Und flankierend auch das Wiedererinnerungsargument, brächte die Seele nicht von früher, wenn gleich vergessene Eindrücke mit, so wäre kein Lernen, keine Erkenntnis des Neuen möglich. Zweitens argumentiert Sokrates dann mit der Beschaffenheit der Seele. Im Gegensatz zum zusammengesetzten, sichtbaren und wandelbar zerstörbaren Körper kann die Seele nur unzusammengesetzt, unsichtbar, unzerstörbar und also unsterblich sein. Fünftens, auf das Argument des besonders hartnäckigen Kimias, wie denn zu beweisen wäre, nun wirklich endgültig positiv zu beweisen wäre, dass die Seele nicht unter Umständen ganz unabhängig vom Tod des Körpers irgendwann stirbt, antwortet Sokrates mit einer grundsätzlichen Überlegung, der zufolge es einen letzten Kausalbeweis in dieser Sache, wie in allen anderen Sachen, nicht geben kann. Sokrates entfaltet einen erneuten Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, diesmal mittels der Überlegung zur wesensmäßigen Zugehörigkeit des Seelischen zum Leben. Teilhabe am Leben, Leben Gegenteil von Tod, deswegen Seele unsterblich. Also über die wesensmäßige Zugehörigkeit des Seelischen zum Leben lässt sich zeigen, dass die Seele der Idee nach mit dem Tod im Widerspruch steht und also unvereinbar ist. Sechstens, abschließend bietet Sokrates noch ein ganz anders gelagertes, eher ethisches Argument oder pragmatisches Argument, wie man es sehen will. Wäre die Seele sterblich, so entfiele der Grund, sich durch tugendhaftes Leben reinzuhalten. Die Hoffnung auf den Sinn moralischer Anstrengung im Leben und die Hoffnung auf eine gute Fortexistenz der Seele fallen also zusammen. Wie überzeugt Sokrates an dieser Stelle wirklich ist von der Unsterblichkeit der Seele, und zwar gar in der Form, wie er sie dann als Mythos nochmal mitteilt, nämlich in Gestalt einer Seelenreise in den Himmel. Wie überzeugt er wirklich davon ist, ist am Ende nicht unbedingt leicht zu sagen. Sokrates selbst spricht von einem schönen Wagnis, das darin liege, an den Sinn der Seelentugend und an die Unsterblichkeit der Seele zu glauben. Und jedenfalls geht er selbst, wie der Dialog dann abschließend berichtet, ausgesprochen gleichmütig und ruhig in den Tod. Vielen Dank.